Dieses Lied ist uns zumindest bekannt als Gemeinde. Eine feste Burg ist unser Gott. Gibt es in zwei Varianten, die Martin Luther geschrieben hat. Variante A und Variante B im Wir loben Gott. Hoffen wir, dass es im neuen Gemeindeliederbuch auch drin sein wird. Das ist eines der berühmtesten deutschen Lieder, was jeder Deutsche einmal in der Schule gelernt hat. Zu gewissen Zeiten gab es das zumindest, ne? Und das hat Martin Luther gedichtet und geschrieben, als er mit den Fürsten Deutschlands auf dem Weg nach Worms war, ne? Worms war das, genau. Und das war ein bestimmter Reichstag, wo sich die Geschichte der Welt ändern sollte. Und weil die so aufgeregt waren, diese Fürsten und diese Herrscher Deutschlands und Fürsten und Könige waren vielleicht auch dabei, Landsleute, die waren so aufgeregt und so furchtbar ängstlich, so wie ich jetzt hier vorne, vielleicht noch mehr, dass sie nichts falsch machen, weil daran hängt die Nation ab, also das Leben, das Überleben der Nation hing davon ab. Und Martin Luther hat die Situation erkannt und hatte dann dieses Lied gedichtet. Und das haben sie gesungen auf dieser Reise. Und diese Reise und der Aufenthalt in Worms hat die Welt wirklich verändert. Dadurch können wir heute frei hier Gottesdienst feiern. Ja, vielleicht dazu ein andermal etwas mehr. Ja, wir können uns so glücklich schätzen, dass wir einen Gott im Himmel haben, der alles hört, der alles sieht, der all unsere Gedanken kennt und der auch uns die Ängste und Sorgen nimmt, wenn man was falsch macht, und klein oder groß. Und um den soll es heute gehen. Um unseren wunderbaren Heiland, der ein so wunderbarer Heiland ist, der körperliche Erkrankungen heilen kann, der kann seelische Erkrankungen heilen. Ja, ist unfassbar. Seine Liebe ist so groß, dass er gekommen ist, um vor circa 2000 Jahren sogar sein Leben gegeben hat, damit ein Erlösungsplan, eine Möglichkeit der Errettung für uns Menschen eröffnet werden kann. Und Jesus hat, bevor er dies getan hat, oft Gleichnisse erzählt und hat Wunder getan, um die Menschenherzen zu bewegen. Er hat Menschen geheilt von Krankheiten, die sind so furchtbar, die kann man sich kaum vorstellen. Da kam ein Aussätziger eines Tages zu ihm. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gegoogelt habt, wenigstens was Aussatz ist und wie Aussatz aussieht. Das gibt es heute in seltenen Gegenden immer noch. Aber damals war das halt ziemlich unheilbar. Damals gab es nicht so die medizinischen Möglichkeiten, die man heute hat, um Aussatz zu stoppen oder vielleicht sogar zu heilen. Und Aussätzige, die waren so von der Gesellschaft getrennt und mussten immer diesen Ruf, also die mussten immer damals in Israel einen lauten Ruf von sich geben, ja, dass jeder gewarnt wäre, also jeder gewarnt wird, dass niemand mit ihm Kontakt hat. Aber die meisten sahen dann nach einer gewissen Zeit schon so entstellt aus, in den Gesicht, in allen möglichen äußeren Gliedmaßen waren zusammengeschrumpft und verfault, also zerfressen von diesem Aussatz, dass man es schon gesehen hat von Weitem, wenn ein Aussätziger gekommen ist. Aber Jesus hatte trotzdem Erbarmen mit auch diesem Kranken, um den es heute hier geht. Und die Geschichte ist in Kürze in Markus 1, Vers 40 bis 45 in 5 Versen zusammengefasst. Markus 1, Vers 40 bis 45. Markus 1, Vers 40 bis 45. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, also zu Jesus, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Vers 42. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm, und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm: Hab Acht, sage niemanden etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er ging aber hin und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache aus, überall, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ja, von allen Krankheiten im Orient war der Aussatz eben am meisten gefürchtet. Dieser ansteckende, unheilbare Charakter und die schreckliche Wirkung auf den menschlichen Körper waren so entsetzlich, dass selbst die Tapfersten davor Angst hatten. Ja. Ihr könnt euch erinnern an die biblische Geschichte von diesem Naaman, dem Obersten da, der Aussatz hatte, wie furchtbar das war. Selbst Könige mussten ihre Regentschaft abbrechen, ihre Familie verlassen und mussten in solchen aussätzigen Gebieten halt verweilen mit anderen Aussätzigen zusammen. Das wurde als Schicksalsschlag, als Fingerzeig Gottes angesehen und als Strafgericht, als göttliches Strafgericht, als Folge der Sünde hat man es bezeichnet damals. Ja, und das Zeremonialgesetz, durch Mose gegeben, erklärt einen Aussätzigen für unrein. Und wie ein bereits Toter war er von jeder menschlichen Ansiedlung, also von normalen Menschen, die gesund waren, ausgeschlossen. Und was immer er berührte, das wurde als unrein betrachtet. Und selbst die Luft, die er atmete, wurde als unrein betrachtet. Und selbst wer verdächtigt war, unter dieser Krankheit zu leiden, musste sich schon den Priestern vorstellen und die ihn dann untersucht haben und dann den Fall zu entscheiden hatten. Und wenn sie ihn für aussätzig erklärt haben, dann gab es kein Erbarmen. Also dieses Urteil der damaligen Priester entschied über Leben und Tod. Egal würde ich jetzt nicht sagen. Ich hoffe, dass sie rechtmäßig entschieden haben, ob jemand Aussatz hat oder nicht. Das war die Situation. Die Forderungen des Gesetzes waren unerbittlich und wir kennen die damaligen Israeliten die damaligen Gemeindeführer, also die Pharisäer und Obersten, wie sie das ernsthaft versucht haben auszuführen und hatten vielleicht auch Sonderregelungen, um das alles umzusetzen. Und naja, da gab es Aussätzige und nicht wenige damals. Und auch in der Gegend, wo Jesus wirkte, waren solche Aussätzigen. Und diese Kunde von diesem Wunderheiler, der dort langzog und der jeden bis jetzt, der zu ihm gekommen ist, geheilt hat. Versteht ihr das? Also die Aussätzigen haben auch davon gehört und die haben überlegt, ja, was machen wir? Gehen wir dahin? Versuchen wir unser Leben zu retten und gehen wir auch zu diesem Wunderheiler? Aber dann haben sie sich gedacht, es ist nie berichtet, seit den Tagen von Elia, wo dieser Naaman eben geheilt wurde, dass irgendein Aussätziger geheilt wurde. Und sie gaben die Hoffnung wieder auf. Aber ein einziger, der hat an der Hoffnung festgehalten, der hat in seinem Herzen weiter diesen Gedanken gehegt, vielleicht kann ich doch zu ihm kommen und vielleicht heilt er mich ja doch und was soll ich machen? Ich bin kurz vorm Sterben und ich habe keine andere Möglichkeit und verlieren habe ich nichts zu verlieren. Und dieser Gedanke in seinem Herzen bewegt ihn immer mehr. Und so ließ er sich in die Nähe von Jesus führen, als er gelehrt hat. Und viele Menschen waren um ihn herum. Er kam immer näher, erst leise, man bemerkte ihn nicht, weil er hat diesen lauten Ruf nicht gerufen, dass er aussätzig war, diesen Warnruf. Und er hat die Stimme Jesus gehört, wie er lehrte und seine liebevollen Worte. Und da kamen, während er predigte, kamen die Kranken zu Jesus, Lahme und Blinde und Taubstumme. Und die hat er geheilt. Und die sind voll des Lobes von ihm gegangen. Und das hat er alles gesehen. Und es hat so eine Macht auf ihn ausgeübt, diese Heilungswunder, die Jesus da verbrachte, dass er immer näher gekommen ist und sich immer näher zu mehr zu ihm hingezogen gefühlt hat. Und dann haben sie ihn bemerkt. Die Gruppe hat bemerkt, diese große Menschenmenge, da ist ein Aussätziger, und da war es zu spät. Und die Hoffnung in diesem Aussätzigen, die hat ihn so sehr bewegt, der ist auf Jesus zugestürmt. Die Leute sind auseinandergelaufen und einige haben versucht, ihn aufzuhalten, aber der hat sich nicht aufhalten lassen. Die haben ihn beschimpft, und aber jeder hat sich versucht, aus seiner Nähe zu bewegen und haben andere auf die Füße getreten und umgeschubst, um wegzukommen, um diesen Aussätzigen ja nicht zu berühren. Eine furchtbare Situation, ja? Panik in der Menge dort. Aber dieser Aussätzige, den stört das nicht. Er läuft weiter auf Jesus zu. Diese Schreckensrufe finden kein Echo in ihm, die man über ihn ausstieß. Er hat nur den Sohn Gottes gehört und seine Stimme, die den Sterbenden, die er zuvor geheilt hat, Leben verkündet hat. Und er läuft auf ihn zu, und Jesus bleibt stehen. Und dann fällt er ihm zu Füßen, dieser Aussätzige, kniet vor ihm nieder und ruft in seiner letzten Not, in seiner letzten Verzweiflung, das war alles, was er noch jetzt aufbringen konnte: Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Was für ein Glaube. Der hat gar nicht gezweifelt, hat gar nicht die Frage gestellt, ja, kannst du mich reinigen? Jesus, bist du wirklich so ein Wunderheiler? Würdest du mich reinigen? Das hat er gar nicht gefragt. Was hat er hier gesagt? Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Also du hast die Macht, mich zu reinigen. Du musst nur wollen. Also, das ist unglaublich. Und noch nie wurde ein Aussätziger geheilt, seit den Tagen Naemans. Und was hat Jesus gesagt? Naja, du bist ein Aussätziger, ich kann dich nicht anfassen. Das Zeremonialgesetz verbietet, einen Aussätzigen zu berühren. Nein, Jesus hat ihn angefasst. Er hat ihn dieses völlig entstellte Gesicht, ja, die Nase, ich weiß nicht, ob ihr schon mal so Bilder gesehen habt von Aussätzigen, ja, kann man im Internet finden. Ich habe jetzt keine hier angebracht, ja. Also dieses furchtbar entstellte Gesicht hat Jesus in die Hände genommen. Und die Menge war erstarrt. Was macht er jetzt? Was macht Jesus hier? Und die Jünger waren erstarrt. Die wussten nicht, was die Meister jetzt geschieht. Und Jesus spricht: Ich will's tun, sei gereinigt. Und die Bibel sagt, noch während er diese kurzen Worte gesprochen hat, sofort war er gereinigt, sofort war er geheilt. Seine Kraft belebte sich, diese raue, schuppige Hautoberfläche, schreibt Ellen White im Leben Jesu. Alles verschwand sofort und eine gesunde Hautfarbe trat ein. Wie ein wohlgenährtes, rosiges Kind, was an der frischen Luft spielt, in einem schönen Frühlingstag, ja, bei warmen Temperaturen. So rosig sah seine Haut aus. Und dieses Wunder war so erstaunlich, dass niemand wagte zu reden. Niemand wagte, irgendwas zu äußern. Die waren so entsetzt. Die waren so entsetzt durch dieses Wunder. Und Jesus hat dem Mann sofort befohlen, dieses Wunder nicht weiter zu berichten, sondern sich sofort mit einer entsprechenden Opfergabe nach dem Zeremonialgesetz zu einem Priester im Tempel zu begeben und dann sich ihm vorzustellen, damit er ihn reinsprechen würde oder damit er ein Urteil spricht über ihn, ob er jetzt rein wäre oder nicht. Und diese Priester, auch wenn sie sehr unwillig waren, diesen Auftrag zu erfüllen, mussten, das war ihr Amt, sie mussten diesen Auftrag erfüllen, sie mussten diesen Menschen, der jetzt kam, begutachten. Und sie konnten tatsächlich, und da war eine Menge, Volk ist mitgegangen und haben sich die Situation angeschaut, und die konnten nicht anders, die mussten ihn reinsprechen. Er hat das Opfer mitgebracht, geopfert dort, und es wurde eingetragen. Diese Heilung wurde eingetragen, also sie wurde schriftlich festgehalten, dokumentiert. Und niemand konnte dagegen Einspruch erheben, ja, das haben Zeugen aufgeschrieben. Und Zeugen, die waren was, also Priester, die Obersten. Und das wollte Jesus bewirken. Jesus wollte nicht das Zeremonialgesetz abschaffen. Dann hätte er sagen können, ja, du brauchst nicht opfern. Du bist jetzt rein und frei und kannst nach Hause gehen. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat darauf Wert gelegt, dass diese gewissen Vorschriften eingehalten werden, die er ja selber Mose einst gegeben hat. Auch wollte Jesus, dass die Obersten erreicht werden, dass die Pharisäer erreicht werden, die sich gegen ihn gestellt haben. Er wollte sie durch dieses Zeugnis, was sie selbst geben mussten, dazu bewegen, Jesus anzuerkennen. Sie hatten sich gegen ihn gestellt, aber sie mussten hier ein Zeugnis ablegen. Eine Heilung oder keine Heilung. Und wenn eine Heilung da wäre, ist es ein absolutes Wunder. Und so sind sie gezwungen, durch ihren schriftlichen Eintrag in ihr Buch, was sie hatten dort, Jesus anzuerkennen. Das sollte ihre Herzen bewegen, dass sie sich doch zu Christus entscheiden, für Christus entscheiden, sich ihm anschließen. Und deshalb hat Jesus dem Mann geboten, es auch nicht weiter zu erzählen und sich unverzüglich zu diesen Priestern zu begeben. Denn wenn bekannt werden würde, dass Jesus auch Aussätzige heilt und dass Aussätzige zu ihm kommen würden, das wäre eine Katastrophe für das Werk Jesu, wirklich. Das hätte das Werk Jesu vorzeitig beendet. Aber es ist leider fast so gekommen. Dieser Mann hier dachte, Jesus ist einfach zu demütig. Er möchte nicht, dass aus Bescheidenheit, dass es jemand nicht erfährt. Und das hat ihn noch mehr angespornt, das den Leuten zu erzählen. Schau mal, wie bescheiden dieser Lehrer ist. Der möchte nicht, dass ich es weitererzähle, diese Wundertat. Und da hat er es gerade, was schreibt das Leben Jesu, gerade weitererzählt und allen erzählt auf seinem Weg. Und Jesus war genötigt, aufgrund dessen sich zu verstecken oder aus der Stadt, aus den Menschenansammlungen herauszugehen, abseits, eine Zeit lang. Und trotzdem sind die Leute zu ihm gekommen und haben ihn gefunden. Um sich von ihm heilen zu lassen. Was für eine Situation. Jesus ließ nichts unversucht, diese Pharisäer anzusprechen. Auch sie wollte er erreichen. Immer wieder diese Wunder, die Jesus getan hat, sollten ihre Herzen berühren, dass er die Oberen, die Leiter Israels erreicht, dass seine Wunder diese Herzen erreicht. Und dass sie sich für ihn entscheiden. Und was haben sie getan? Jesus, der auf dem Berg der Seligpreisung die Weisung erteilt hatte, liebet eure Feinde, Matthäus 5, Vers 44, und er sagte, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern dagegen segnet, 1. Petrus 3, Vers 9. Diese Priester haben ihr Herz verhärtet gegen Jesus. Immer mehr. Sie haben sich gegen ihn entschieden. Aber Ellen White schreibt, Leben Jesu, dass doch in einigen Priesterherzen dieses Licht nicht verworfen wurde. Sie waren nur, darf ich das Wort benutzen? Zu feige, es zu bekennen. Sie haben sich nicht getraut, es vor den anderen Priestern zu bekennen, dass sie Jesus im Herzen eigentlich lieben und sich zu ihm hingezogen fühlen. Und so ist es passiert, dass viele von den Oberen, von den Priestern, sich nach dem Kreuzestod Jesu zu Jesus bekannt haben. So ist trotz dass Satan diese Herzen verändert hat und verhärtet hat, Lichtstrahlen in diese Herzen hineingekommen und einige haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Apostelgeschichte 6, Vers 7: Wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Nach der Himmelfahrt Jesu ist dies geschehen. Jesu Wundertat an dem Aussätzigen veranschaulicht sein Wirken, die Seele auch von der Sünde zu reinigen. Denn es ist eine viel größere Tat für Gott, uns von Sünde zu reinigen, eine viel größere Anstrengung notwendig, um uns von Sünde zu reinigen, als einfach jemanden, für Gott jetzt, als einfach jemanden von Aussatz zu befreien. Ihr kennt die Geschichte alle. Gott musste sterben, damit ein Weg geebnet würde, um uns von der Sünde zu befreien. Und der Erlösungsplan ist so wunderbar, die Befreiung von Sünde, dass jeder das erfassen kann, dass es einen Aussätzigen zu reinigen für Gott eine leichtere Tat ist. Und Jesus wollte durch diese Tat aber zeigen, dass Sünde schlimmer ist als Aussatz. Eine gehegte, bewusste Sünde im Herzen ist schlimmer als Aussatz. Die Sünde hat sich tief in den Menschen eingefressen. Sie ist tödlich und kann unmöglich durch menschliche Kraft geheilt werden. Jesaja beschreibt es schon im Alten Testament, viele Jahrhunderte vor Jesus. Jesaja 1, Vers 5 und 6: Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden. Aber wenn Jesus in den Herzen, in unseren Herzen wohnen darf, wird kein Makel je uns erreichen. Seine Gegenwart in unseren Herzen wird eine heilende Kraft auf uns ausüben und auf jeden Menschen, der sich für Jesus entscheidet. Und wer sich Jesus zu Füßen kniet, zu Füßen fällt und im Glauben sagt, Matthäus 8, Vers 2 und 3, Herr, so du willst, kannst du mich wohl reinigen. Der wird die Antwort hören, wie dieser Aussätzige, ich will's tun, sei gereinigt. Sofort. In einigen Fällen gewährt Jesus nicht gleich den gewünschten Segen, den man sich von Jesus erbittet. Aber bei dem Aussatz der Sünde, wenn wir gesündigt haben und zu Jesus kommen, reinigt er sofort. Wenn wir mit demütigem Herzen reuevoll zu Jesus kommen. Irdische Segnungen, manchmal dauert es länger, ehe Jesus uns diese irdischen Segnungen erfüllt. Unsere Gebete werden nicht sofort erhört. Manchmal dauert es einige Jahre, bis gewisse Gebete erhört werden. Ich habe schon gehört von Geschwistern, die Jahrzehnte gebetet haben, dass sich ihre Kinder oder ihre Angehörigen zu Christus bekehren. Und sie sind gestorben und haben es nicht gesehen. Aber danach haben sich ihre Kinder bekehrt. Es ist Gottes Wille, uns sofort von der Sünde zu befreien, wenn wir mit reuevollem Herzen zu ihm kommen. Er befähigt uns auch dann, ein gerechtes Leben vor ihm zu führen. Jesus hat sich selbst für unsere Sünden hingegeben. Galater 1, Vers 4, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, argen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Was für ein wunderbarer Text. Indem er uns von Sünde reinigt, rettet er uns auch von der Welt, die uns bedrängt, vor der wir Angst haben und viele Sorgen. Johannes 5, Vers 14 und 15. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu ihm, dass wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir es erlangen, was wir von ihm gebeten haben. Das ist eine ganz große Verheißung. Also das, was wir von Gott wirklich erbitten, ernsthaft erbitten, das wird er uns auch geben. Haben wir das schon mal erfahren in unserem Leben? Dass Jesus uns das gibt, was wir von ihm uns erbeten haben? Jesus möchte uns alles geben, was wir von ihm erbitten. Alles. Wenn es seinem Willen entspricht. Wenn wir seinem Willen zu unserem Willen machen, also ein Leben mit Gott leben, dann wird uns Gott jeden Wunsch erfüllen. Und die Wünsche, dass er uns von Sünden befreit, erfüllt er uns sofort. Und da war noch eine andere interessante Geschichte. Lukas 5, Vers 17 bis 26. Lukas 5, Vers 17 bis 26. Hier wird diese Tat, die wir gerade ein wenig umrissen haben, noch etwas deutlicher, die Jesus hier eigentlich tun möchte und die Jesus mit jedem Menschen tun möchte, der zu ihm kommt, mit reuevollem Herzen. Lukas 5, Vers 17 bis 26. Und es begab sich an einem Tag, dass er lehrte, und es saßen Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren, und die Kraft des Herrn war da, um sie zu heilen. Und Vers 18, siehe, Männer trugen auf einer Liegematte einen Menschen, der gelähmt war. Und sie versuchten, ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und Vers 19, da sie wegen der Menge keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn mit der Liegematte durch die Ziegel hinunter in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an, sich Gedanken zu machen und sprachen: Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein? Da sprach Jesus, da er ihre Gedanken kannte, zu ihnen: Was denkt ihr in eurem Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir zu vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und sofort stand er auf vor ihren Augen, nahm sein Lager und ging heim und pries Gott. Und da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Was für ein Wunder. Und Jesus beschreibt hier mit seinen eigenen Worten, Vers 23, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Und Jesus macht hier deutlich, dass es eigentlich schwieriger ist, Sünden zu vergeben für ihn, als jemanden zu heilen. Die Krankheit hatte diesen Menschen ereilt aufgrund seines hier in diesem Fall wirklich ausschweifenden Lebens. Er hat ein ausschweifendes Leben geführt, ein sündiges Leben, und ist dadurch krank geworden, in diesem Fall hier. Und dieser Kranke hatte sein Leiden dadurch durch Selbstvorwürfe noch erhöht. Und er hatte sich vor langer Zeit diesen Pharisäern, die jetzt anwesend waren, vorgestellt und sich an die Ärzte gewandt, in der Hoffnung, Erleichterung zu finden und auch besonders Erleichterung von seinem seelischen Leiden und leiblichen Schmerzen zu finden, die die Sünde, dieses Wissen um die Sünde in seinem Herzen bewirkt haben. Diese Sünde hatte seelisches Leiden zusätzlich verursacht in diesem Menschen. Und diese Oberen, hier diese Pharisäer, die auch jetzt anwesend waren im Petrus Haus, wo diese Tat, dieses Wunder geschehen ist, die haben sich gut erinnert an die Situation, als dieser Kranke vor ihnen stand und sie gebeten hatte, sein Leiden zu lindern? Wo sollte er hingehen mit seinen Sünden? Was sollte er tun? Diese Fragen gingen ihm durch den Kopf. Und die Pharisäer betrachteten die Krankheiten als einen Beweis göttlichen Unwillens. Und deshalb hielten sie sich fern von Kranken und Hilfsbedürftigen. Aber das waren gerade sie, die diese Heilung nötig hatten, diese seelische Heilung. Und sie waren auch oft schuldiger als die Leidenden, die sie verdammt haben. Und dieser Gichtbrüchige war vollständig hilflos. Es war hier keinerlei Aussicht auf Heilung. Er hörte von Jesu Wunderwirken. Er vernahm, dass Jesus auch schuldbeladenen und hilflosen Sündern vergeben hatte und vergeben konnte. Er hat sogar Aussätzige gereinigt. Auch das hat er gehört. Freunde haben ihm davon berichtet. Und dann schwand seine Hoffnung, denn er sah seine eigene Krankheit und sah auch die Ursachen, die zu seiner Krankheit geführt haben. Er fürchtete, dieser reine Arzt würde ihn verdammen und so die Pharisäer behandeln und beschimpfen oder wieder fortschicken, weil er ja durch seine Sünde diese Krankheit auf sich geladen hat. Aber da war trotzdem Hoffnung in seinem Herzen. Er wünschte trotzdem, Jesus zu sehen und ihm wenigstens seine Sünden zu bekennen. Und vielleicht bestünde die Möglichkeit, dass Jesus ihm diese Sündenlast nimmt. Und diese Hoffnung hielt ihn noch ein paar Stunden am Leben. Der war nämlich kurz vor dem Tod. Und diese Hoffnung dieses Todkranken sahen seine Freunde und sie nahmen ihn auf einer Matte, weil sie nicht wussten, wie man ihn schnell zu Jesus bringen konnten, und schleppten so an zwei oder drei Leute oder vier Leute vielleicht, trugen ihn zu Jesus. Und er war in dem Haus des Petrus. Und die Menge war so groß rings um das Haus herum, dass sie nicht durchkommen konnten. Und jeder, der dort in der Menge stand, wollte Jesus sehen. Und viele waren krank und wollten sich zu Jesus auch durchdrücken und wollten der Erste sein. Und könnt ihr euch das Gedränge vorstellen? Und jetzt kamen diese vier mit diesem eigentlich fast schon toten Menschen hier, versuchten einen größeren Platz durch die Menge zu schieben und wurden beiseite gedrängt und hatten keine Chance, zu Jesus durchzukommen. Und in ihrer Verzweiflung wollten die schon aufgeben. Die wollten aufgeben und er ist ja eh schon fast tot, unser Freund hier. Keine Chance. Und da fiel dem Kranken ein: Lass uns doch aufs Dach steigen und bring mich irgendwie aufs Dach und durch die Dachziegel runter. Was für eine, da würde jeder den Kopf schütteln. Aufs Dach, ja. Einen Todkranken aufs Dach zu hieven. Und dann das Dach abzudecken, muss ja durch das Dach durchkommen. Ja, was für eine Tat. Da würde jeder von uns sagen, was für ein Unsinn, ne? Oder? Also ich würde das wahrscheinlich zuerst denken. Aber sie haben es getan. Sie wussten nicht mal, ob das wirklich hilft, ob das wirklich irgendwas bringen würde. Ja, diesen Todkranken, der jetzt jede Minute stirbt, durchs Dach herabzulassen. Aber sie haben es gemacht. Sind darauf geklettert, haben den irgendwie hochgebracht auf das Dach, haben die Ziegel von Petrus Dach abgedeckt und da war auch bestimmt Strohisolierung drunter, ja, ein bisschen, das ist alles ein bisschen runtergeregnet. Könnt ihr euch vorstellen, alles trocken und warm und heiß und dann fängt man einmal an, Ziegel für Ziegel das Dach sich auch abzudecken und das Stroh fällt runter und die Brösel von dem Material dazwischen, all solche Dinge und Jesus steht da und die gedrängte Menschenmenge. Und es wird immer lichter, immer heller. Und dann wird ein Bündel herabgelassen mit einem Menschen drin, der schon eigentlich fast tot ist, der nicht mehr reden kann, der nur seinen letzten Blick auf Jesus richten kann. Das war eine Situation. Und jeder hat es gesehen, dort in dem Raum zumindest. Man hat es auch draußen mitbekommen, weil die haben ja gesehen, da läuft so eine Gruppe von Menschen umher mit einem Halbtoten. Die haben mal gesehen, was machen die denn da? Ja, und dieser Kranke blickt auf Jesus. Das Licht des Himmels erleuchtet plötzlich sein Angesicht. Und die Menge sah mit heiliger Scheu auf dieses Geschehen. Er konnte nicht mehr reden. Aber trotzdem war ein himmlischer Glanz auf diesem fast totem Angesicht. Der letzte Blick dieses Mannes richtete sich auf Jesus. Und die Pharisäer erkannten diesen Menschen und erinnerten sich an ihn und wie sie ihn abgewiesen haben. Und wie sie ihn der Sünde beschuldigt haben. Und beschuldigt haben, dass seine Sünde die Ursache seiner Krankheit ist, und das war ja tatsächlich auch so, und dass er deshalb zum Tode verurteilt sei. Entschuldigung, sie konnten ihn nicht heilen. Aber sie nahmen auch wahr, dass alle Anwesenden hier gebannt auf diese Szene schauten. Und Jesus, ohne dass der Kranke irgendein Wort sagte, vergab ihm seine Sünden. Ohne dass er diesen Wunsch äußern konnte mit seinen Worten, vergab Jesus ihm seine Sünden. Also Jesus kann tief ins Herz hineinschauen. Selbst wenn wir die Worte nicht aussprechen können, Herr, vergib mir, Herr, ich bereue meine Tat, laut aussprechen können, aber im Herzen haben, vergibt uns Jesus. Und was haben diese Oberen gedacht, die diese Worte Jesu gehört haben? Markus 2, Vers 7. Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Diese heilige Szene, dieses heilige himmlische Licht auf diesem fast todkranken hier, diese heilige Scheu der Menge hatte sie nicht berühren können. Und das Antlitz, das dann so friedlich vor Jesus lag, dieses kranken Menschen, der so friedlich und mit Gottes Frieden endlich in seinem Herzen, dort in seiner Matte, auf dem Boden lag, hatte sie nicht berühren können. Oder sie wollten es nicht, dass es sie berührte. Und Jesus schaute sie durchdringend an, sodass sie sich duckten und sich zurückzogen. Und Jesus sagte, Matthäus 9, Vers 4 bis 6, warum denkt ihr so Arges in eurem Herzen? Was ist denn leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden zu vergeben oder zu sagen, stehe auf und wandle? Aber auf das ihr wisst, dass das Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden die Sünden zu vergeben, da sprach er zu dem Gichtbrüchen, stehe auf und hebe dein Bett auf und gehe heim. Und sofort, nicht erst mit einem Bein vielleicht, dann das zweite Bein und dann der eine Arm bewegt sich und dann versucht man langsam aufzustehen. Nein, sofort durchströmte frisches Lebensblut diesen todkranken Menschen. Jedes Organ seines Körpers wird wieder tätig und die Farbe des Todes auf seinem Gesicht wurde abgelöst durch die Farbe von völliger Gesundheit, von rosigen Backen, Wangen, ja. Und der stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor allen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Markus 2, Vers 12. Die Menge war so schockiert, dass sie ihm Platz gemacht haben. Was für eine wunderbare Liebe. Was für eine wunderbare Tat Christi, der sich herablässt, den schuldbeladenen Kranken zu helfen, sie von körperlichen, physischen Leiden zu heilen und von noch was viel größer ist, von Sünde zu reinigen und zu heilen. Gott trauert über das Elend der Menschen und er möchte es lindern. Es ist eine so wunderbare Macht, die sich hier vor uns Menschen entfaltet, die hier in der Bibel, im Wort Gottes drinsteht und im Leben Jesu noch wunderbar erläutert wird. Jeder sollte diese Geschichte mal lesen, die dort steht. Wer kann jetzt noch an der Botschaft des Heils und der Liebe Gottes zweifeln, der sowas hört? Keiner könnte mehr, wenn er ehrlich wäre, die Barmherzigkeit und die Liebe unseres mitleidsvollen Erlösers in Zweifel stellen, in Zweifel ziehen oder gering achten. Und ein weit betontes, ganz deutlich in diesem Kapitel hier im Leben Jesu, Es bedurfte keiner geringeren Schöpferkraft, jenem verfallenen Körper neue Gesundheit zu geben, wie auch die ganze Welt zu erschaffen. Für deutliche Worte. Und diese Schöpferkraft ist geringer, als uns von Sünden zu reinigen. Das müssen wir uns mal vor Augen halten. Das ist unglaublich. Und von Sünde zu reinigen heißt auch, uns zu ändern, eben, dass wir bereit werden, ihm zu begegnen. Dieselbe Stimme, die den Menschen aus Erdenstaub geschaffen hat, kann auch uns von Sünde reinigen. Er sprach, da geschah es, Psalm 33, Vers 9. Er befahl und da stand es da. Gott kann das Herz erneuern. Er kann uns ein fleischernes Herz geben. Was für eine wunderbare Tat. Zuerst sollte eine Bereitschaft der Versöhnung mit Gott vorhanden sein. Ein Bereuen der Übertretungen, die zu den gewissen Umständen geführt haben, bei einer Erkrankung. Und dann wird Gott durch seinen Geist, durch seine Kraft und durch seine Macht, die er uns in den letzten Tagen in diese 8 Heilärzte gegeben hat, den Menschen auch von körperlichen Leiden, von körperlichen Krankheiten heilen. Es sei denn, Gott hat einen anderen Weg für den Erkrankten vorgesehen oder möchte in manchen Fällen diesen Menschen in Liebe zur Ruhe legen. Wir sollten hier nicht immer versuchen, Gott zu bewegen zu Dingen, die unserem Herzen eher entsprechen als Gottes Willen. Aber jeder hat grundsätzlich ein Anrecht auf Leben und auf Gesundheit und auf Wiedererlangung der Gesundheit. Das steht im Weg zur Gesundheit drin oder Fußspuren des großen Arztes. In unseren Tagen leiden Tausende an körperlichen Gebrechen, gleich dem Gelähmten damals. Aber noch viel größer ist das Leiden durch die Sünde. Die Last der Sünde mit der verbundenen, damit verbundenen inneren Unruhe und diesem Unbefriedigtsein ist die Ursache von tatsächlich vielen Erkrankungen, die uns auch körperlich betreffen. Und erst wenn die Menschen wirklich zum Heiland kommen und wirklich mit ihm wandeln wollen, sich ihm übergeben, wenn sie von ihm Erleichterung sich geben lassen möchten, dann kann Jesus Frieden gewähren. Heilung, eine körperliche und auch eine seelische Heilung von Sünde. Erst wenn wir dieses Prinzip lernen, was Gott uns lehren möchte oder in uns hineinpflanzen möchte, dass wir geben anstatt nehmen, dass wir lieben anstatt auf Böses mit Bösem reagieren, dass wir unsere Feinde lieben. Wenn wir dieses Prinzip, dieses Grundprinzip des Himmels lernen, dann kann der Körper auch von Krankheiten, physischen Krankheiten geheilt werden. Jesus ist gekommen, um diese Werke des Teufels, 1. Johannes 3, Vers 8, zu zerstören. Dass er das Böse zerstört und Gutes bewirkt. In ihm war das Leben, Johannes 1, Vers 4. Jesus sagt selbst von sich, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben volle Genüge haben sollen. Und volle Genüge heißt nicht nur physisch heil und gesund, sondern seelisch heil und gesund. Ein Leben im Frieden Gottes. Er vergibt dir und alle deine Sünden, Psalm 103, Vers 3, und heilet alle deine Gebrechen. Körperliche Krankheit, so bösartig und tief, wie sie auch sein mag, kann durch Christi Macht geheilt werden. Aber diese Krankheit der Sünde in unserer Seele kann nur dann geheilt werden, wenn wirklich eine Übergabe an Jesus stattfindet. Aussatz und Gicht sind nicht so schrecklich wie Frömmelei und Unglauben. Im Hause dieses Geheilten, als dieser Geheilte gekommen ist, wieder nach Haus gekommen ist, und zwar alleine, gehend, mit seiner Matte, mit seiner Trage um die Schulter oder in den Händen, Voller Freude und Gott lobend und preisend konnten sie es erst gar nicht fassen. Seine Angehörigen waren so entsetzt, das ist unbegreiflich für sie im ersten Moment. Alle umringten ihn voller Freude und haben geweint. Sie wagten kaum ihren Augen zu trauen. Diese Arme, die sie kraftlos gesehen hatten, die schon die Totenbleiche gehabt haben, gehorchten wieder dem Willen dieses Menschen, ihres Freundes, ihres Ehemanns, ihres Vaters. Und seine Muskeln waren frisch und rosig, sein Schritt war fest und frei und voller Freude und Hoffnung stand er vor ihnen. Frohe Danksagungen stiegen aus diesem Kreis dieser Familie empor. Gott wurde verherrlicht. Und diese Familie war fortan bereit, ihr Herz ganz Jesus zu übergeben und ihm ganz nachzufolgen. Kein Zweifel trübte mehr ihr Vertrauen, ihren Glauben an Jesus. Sie haben am Glauben an Jesus festgehalten. Sind wir heute auch bereit, Jesus unsere ungeheuchelte Treue zu schwören? Sind wir heute auch bereit, diesen wunderbaren Heiland in unser Herz einzulassen, jeden Tag erneut uns ihm zu übergeben und ihm zu dienen und die Sünde aufzugeben? Er möchte uns heilen von Sünde und er möchte uns die Kraft geben, Sünde zu überwinden und Gutes zu tun anstatt Böses. Er möchte uns einladen, ihm im Liebesgehorsam nachzufolgen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.